Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Verrückt im Sinne von Gott weg. Hin zu einer Welt, die sich nur noch selbst zuwendet. Ohne Gott. Verrückt. Verrückt von Gott weg. Und mittendrin in dieser verrückten Welt ist die Gemeinde Gottes. Sind wir. Mittendrin in dieser Kultur des Hedonismus, wo sich alles auf Freude, Vergnügen, Lust, sinnliche Begierden, all das, was man so hier erleben kann, fixiert. Und wir sollten wissen, dass unsere Erfahrung auch als Christen in dieser Welt uns prägt. Unsere Kultur prägt uns. Und auch unsere Betrachtungsweise als Christen, wie wir das Leben sehen, da ist keiner von uns verschont oder hat damit nichts zu tun, als werden wir schon irgendwo isoliert leben. Ihr lebt in einer verrückten Welt. Wir leben in einer verrückten Welt. Wir sollten da überhaupt nicht naiv sein, sondern müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese verrückte Welt auch unser Verstehen, unsere Sichtweisen verrückt und beeinflusst. Und das auch immer wieder tagtäglich neu. Ich möchte euch zu Beginn ganz kurz drei Strömungen nennen. Es gibt viel, viel mehr Strömungen, denen wir ausgesetzt sind. Die erste: Wir sind sowas von abgelenkt. Das permanente Bombardement, was täglich auf uns einprasselt. Ständig werden unsere Gedanken abgelenkt und in verschiedene Richtungen gezogen. Und die Frage ist, wie sollen wir da die Wahrheit, die Gott in der Schrift offenbart hat, empfangen, wenn wir uns dafür nicht auch entsprechend lange genug konzentrieren können? Da ist die Versuchung, schnell da auch Abkürzung nehmen zu wollen, durch irgendwelche spirituellen Erfahrungen. Es muss doch auch schneller gehen. Jedes Zeitalter hat seine eigenen Herausforderungen, aber das ist eine von unseren Ablenkungen. Das ist das Erste. Check mal, ob das in deinem Leben so ist. Wie lange kannst du dich konzentrieren? Zum Beispiel hier oder im Hauskreis oder wenn du alleine deine Bibel liest. Wie lange reicht die Konzentration? Wir sind abgelenkt. Eine zweite Strömung ist, dass wir eigentlich in dieser verrückten Welt ein Paradox haben. Das hat diese Welt hervorgebracht. Das betrifft die alten Menschen wie die jungen Menschen. Ich habe das in meinem Urlaub gelesen, ein Buch von David Wells, in seinem Buch Gott im Zentrum. Und er schreibt, dass trotz einer Welt, in der man alles angeblich bekommen kann, was man will, also zumindest in unserer westlichen Welt, dass da trotzdem viele davon berichten, dass sie trotz Studiums, trotz eines guten Arbeitsplatzes von einer tiefen inneren Leere geprägt sind, deren Ursprung sie sich nicht mal erklären können, woher die kommt. Als man aufgewachsen ist, wurde uns immer wieder gesagt, ihr könnt alles erreichen, ihr könnt machen, ihr könnt werden, was ihr wollt. Das Problem ist, wir wissen gar nicht, was wir wollen. Da sind Menschen unglücklich, obwohl sie eigentlich keinen Grund für ihr Gefühl finden können. Über das Internet sind Menschen mit anderen Menschen mehr in Kontakt als jede andere Generation zuvor. Und trotzdem empfinden viele die Einsamkeit wie nie zuvor. Man ist allein. Man will akzeptiert werden und man fühlt sich trotzdem ausgegrenzt. Wir waren noch nie so reich und trotzdem auch gleichzeitig so arm wie jetzt. Das ist das Paradox in dieser Welt. Und wir können es nicht erklären. Und das Dritte, auf das möchte ich heute ein bisschen mehr eingehen, ist die Folge unseres auf uns fixierten Denkens und diese aus dieser Kultur stammenden Denkweise, dass man sogar in Kirchen heute hört oder die Meinung vertreten wird, dass Wohlstand, Reichtum, Gesundheit das höchste Ziel Gottes in unserem Leben sei. Meine Frau sagt, ich soll nicht Namen nennen, aber in dem Fall tue ich es doch. Kennt ihr Joel Osteen? Ich gebe zu, ein Extrembeispiel. Aber warum? Er sagt Dinge öffentlich. Er hält sie auch schriftlich fest. Also wenn ihr in einen Buchladen geht, ihr findet Bücher in einem christlichen Buchladen von Joel Osteen. Joel Osteen ist Pfarrer der größten protestantischen Gemeinde in Amerika mit weiteren 200 Millionen Anhängern weltweit. Und seine Predigten drehen sich Sonntag um Sonntag genau um das Thema. Ich skizziere euch, wie sein Gott ist. Er sagt, Gott ist unser größter Förderer. Und Gott ist frustriert, dass er uns nicht mit noch mehr Gesundheit, mit noch mehr Reichtum, mit noch mehr Harmonie und Glückseligkeit überschütten kann. Gott ist frustriert. Und der Grund, warum er das nicht kann, wer ist das? Das sind wir selbst. Warum? Weil wir unsere Hände nicht ausgestreckt haben, um diese Segnungen zu ergreifen. Gott will nichts, aber auch gar nichts lieber, als uns damit zu beschenken, mit Reichtum, Gesundheit, Heilung etc. Und wenn wir diesen Wohlstand, diese Harmonie im Leben, wenn wir die Gesundheit noch nicht haben, ist das einzig und allein unsere Schuld. Gott will das als höchstes Ziel eigentlich umsetzen. Und so wird das Evangelium uminterpretiert. Und es gibt da gar keinen großen Unterschied mehr zwischen der Botschaft von Joel Osteen und dem, was diese verrückte Welt sowieso als heilige Kuh hat, nämlich das Ich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso sage ich das heute, wenn wir doch das Johannesevangelium studieren? Ich sage euch das, weil viele diese Art von Glauben unter anderem mit diesem Wort von Jesus begründen, dass wir heute lesen werden. In Johannes 14, Vers 12. Ich möchte euch das lesen. Jesus redet mit seinen Jüngern weiter und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und dann sagt er weiter, und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Und nun kommen einige und sagen, er wird uns überschütten mit all dem. Hier hat er es doch gesagt. Größere Werke. Sie sagen also, so haben wir es heute mal überschrieben, wow, wir werden sogar größere Werke tun als Jesus. Und Jesus hat Menschen geheilt, Menschen versorgt. Wir müssen nur bitten. Wer von euch war mit im Hermeneutik-Seminar, das wir hier hatten? Okay, einige. Ein wichtiges Prinzip in der Hermeneutik, also in der Art, wie wir die Schrift auslegen, ist was? Kontext, Kontext, Kontext. Und wir haben auch gesagt, eines der wichtigsten Prinzipien eines gesunden Bibelstudiums ist folgendes. Ein Text kann nie bedeuten, was er nie hätte bedeuten können, als er geschrieben wurde. Das ist so. Finden wir also gemeinsam heraus, was der Text damals bedeutet hat, um dann eine begründete Anwendung für uns zu finden. Okay, das würde ich gerne mit euch machen. Also wir lösen den Text nicht heraus aus dem Treffen damals, das Jesus mit seinen Jüngern in diesem Obersaal hatte, vor seinem Weg ans Kreuz. Und er sprach da Abschiedsworte. Er hat von einem Weg gesprochen, den nur er gehen kann und auf dem seine Jünger ihm diesmal nicht folgen können. Sonst sagt er immer, folge mir nach. Aber auf diesem Weg konnten sie das nicht tun. Er sprach davon, dass er etwas vorbereitet, das ihnen, den Jüngern, einen völlig neuen Zugang zum Vater ermöglicht. Davon hat er geredet. Er sprach davon, dass sie bei Gott wohnen werden, bleiben werden. Und er wird noch sagen, dass Gott bei ihnen wohnen wird. Also eine Dimension, die ist unfassbar. Und das beinhaltet der neue Bund, der bald durch Jesus, durch sein Blut am Kreuz, geschlossen wird und in Kraft tritt. Das ist der Kontext erstmal, der ganz nahe. Und was Jesus in diesen drei Kapiteln, also 14, 15, 16 tut, ist, seine Jünger auf die Zeit vorzubereiten, wenn das alles in Kraft tritt und wie die Zeit dann aussehen wird, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Das sagt er ja hier, ihr könnt es lesen. Weil ich zum Vater gehe. Und dann, was ist dann? Könnt ihr euch ein wenig die Verunsicherung bei den Jüngern vorstellen, bei diesem Satz, ich gehe zum Vater. Ich gehe zum Vater. Und er nimmt sie da mit hinein, wie das Reich Gottes dann weitergehen wird. Es wird weitergehen, aber wie? Durch seine Apostel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich heißt so viel wie, passt jetzt gut auf, was ich euch jetzt sage, ist sehr, sehr wichtig. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun. Ich gehe zum Vater, aber ihr werdet auch die Werke tun. Welche? Die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das sagt er ihnen in dem Zusammenhang. Und jetzt müssen wir uns heute Morgen fragen, was meinte denn Jesus damit? Größere Werke. Was ist damit gemeint? Wir haben beeindruckende Werke und Wunder von Jesus gesehen. Was meint er mit größere? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist für euch die Antwort klar? Kann ich hier aufhören an der Stelle? Okay. Heißt das, wir verfügen jetzt auch über alle seine Möglichkeiten, wie wir es wollen, müssen nur richtig beten? Und wie es heute oft auch ausgelegt wird, damit es Menschen jetzt auch Möglichkeiten haben, Gesundheit, Wohlstand, Harmonie zu bekommen, wenn sie nur glauben, so wie Jesus damals alle versorgt hat? Gott hat als größtes Ziel unseren Wohlstand im Blick, wie Joel Osteen es sagt. Wir müssen nur richtig beten. Jesus sagt das ja hier, um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Manche wenden diese Worte Jesu so an. Wie seht ihr das? Wie sehen wir das als Gemeinde? Sondern mein Herzensanliegen ist, uns als Gemeinde durch diese chaotische Zeit zu bringen. Wir können das aber nur, wenn wir die Schrift studieren, so wie sie die Texte meint. Wie gesagt, wir leben auch als Gemeinde in einer verrückten Welt. Auch die Strömungen innerhalb der Kirche, die werden immer unübersichtlicher. Geh in Buchladen und du betrittst Tretminengebiet. Alles christlich. Ich möchte das mit euch so angehen, heute Morgen, dass wir zuerst einen kleinen Exkurs machen, um dann am Ende eine kurze Zusammenfassung zu geben als begründete Anwendung für uns heute, bei dem, was Jesus gesagt hat. So ist ein bisschen mein Plan und ich hoffe, ihr geht ihn mit. Also beginnen wir mit einem kleinen Exkurs und reden über Werke, Wunder, Zeichen. Also erinnern wir uns zunächst an unser letztes Thema in der Serie, das war vor meinem Urlaub, vor 3 Wochen. Wir wissen, dass Jesus seinen Jünger ermutigt und ihnen versichert, dass er vom Vater gekommen ist und ihnen den Vater vorgestellt hat und dass seine Werke ihn und seine Botschaft bestätigen. Ich lese euch nochmal Vers 10 und 11 in Kapitel 14. Da redet er zu Philippus. Philippus sagt, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt ihm Folgendes. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Und jetzt nimmt er sie mit hinein, Jesus nimmt seine Jünger mit hinein in das, was zukünftig durch sie geschehen wird. Auch sie wird der Vater bestätigen durch ihre Werke. Lesen wir nochmal, was Jesus den Jüngern dann ankündigt, direkt danach. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Wahrlich, wahrlich. Gemeinde, hör gut zu, was Jesus hier sagt. Das ist wichtig. Der nahe Kontext ist, dass Werke auf den Vater hinweisen. Das hat er vorher gesagt. Nun wird heute diese Aussage oft zitiert, um zu belegen, dass wir heute noch größere Zeichen tun. So ganz automatisch wird ein Wort ausgetauscht. Aber Jesus spricht von Werken. Welche Werke? Werke, die den Vater der Welt offenbaren. Nicht um Spektakel zu veranstalten. Es geht also um Werke. Und zum anderen müssen wir klären, was ist mit dem größer gemeint. Ist das gleichzusetzen mit Wunder? Tatsache ist, dass Jesus, nachdem er wieder zurück beim Vater war, diese Apostel was getan haben. Sie haben tatsächlich Wunder getan, oder? Das können wir nachlesen. Sie heilten Kranke, die Apostel. Sie weckten Tote auf. Aber hier redet Jesus von Werken. Das griechische Wort ist Ergon. Für Werke. Was meint er damit? Sie werden jene Werke tun, für die die Zeichen oder Wunder nur Symbole waren. Was sind die Werke, auf die die Zeichen hingewiesen haben? Ich möchte das erklären. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Die Zeichen, die Jesus tat, waren was? Oder die Wunder, die Jesus tat, waren was? Wie beschreibt Johannes Wunder mit welchem Wort? Zeichen. Er benutzt dieses Wort für Wunder. Die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, nehmen das griechische Wort Terata. Johannes benutzt das Wort Semeia für Zeichen. Er nennt sie nicht Wunder, wie die anderen Evangelisten. Damit sagt Johannes uns Folgendes, nämlich dass alle Wunder, die Jesus tat, lediglich Hinweise waren auf etwas anderes, auf etwas Größeres, auf etwas Bleibendes. Das heißt, die Zeichen verweisen über sich selbst hinaus auf ein Ziel, das man erkennt, wenn man dem Zeichen folgt. Das haben Zeichen so an sich, sie weisen auf etwas anderes hin, oder? Verkehrszeichen kennt ihr, sie weisen euch auf irgendwas hin. Und genau das hat Jesus ganz ausdrücklich in Johannes 6, wir haben das hier studiert vor einigen Monaten, waren schon Jahre, das hat er in Johannes 6 gesagt und er hat es seinen Jüngern und den Leuten, die dabei standen, sogar erklärt. Er wollte sie damit vom Zeichen hin zum Eigentlichen, zum Größeren, was dahinter steckt, führen. Was war in Johannes 6 das Thema? Brot. Er versorgt die Menschen, das war das Zeichen, Speisung der 5000. Und nach seinem Zeichen der Brotvermehrung in Johannes 6, wo er das Volk gesättigt hatte, kamen die Menschen daraufhin am folgenden Tag wieder zu ihm. Warum? Mehr. Jetzt hätten wir gern Brunch. Hast du noch was zu essen, Jesus? Mach mal. Und was sagt er ihnen daraufhin? Er sagt ihnen, Johannes 6, Vers 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Also ihr sucht mich nicht, weil ihr den Hinweisen nachgegangen seid. Deswegen sucht ihr mich nicht, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Ihr wollt fürs Hier und Jetzt was haben. Ihr versteht nicht, dass es ein Hinweis war auf etwas Größeres. Und dann sagt er im nächsten Vers das Entscheidende, im Vers 27 in Kapitel 6. Er sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Wovon sprach Jesus dann danach in Johannes 6? Jesus hat als Zeichen gewöhnliches Brot vermehrt, aber dann kommt er auf das wahre Brot zu sprechen. Das Größere ist was? Er selbst. Christus, ich bin das Brot des Lebens. Denn das Brot Gottes ist der, sagt er, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt Leben gibt. Das ist das Größere. Das andere war ein Zeichen. Ein Hinweis auf das Größere. Und damit wollte er den Menschen sagen, ich habe euch dieses Zeichen als etwas gezeigt und verdeutlicht. Ihr seid gesättigt worden, physisch. Aber das Eigentliche, das Größere, das ich euch lehren will, ist dies. Ihr sollt an mich glauben, dann habt ihr eine Speise, die das Leben nicht nur vorübergehend, sondern wie lange erhält? Ewig. Das ist das Größere. Und so macht Jesus in Johannes 6 deutlich, dass seine Zeichen immer ein Hinweis waren auf das Eigentliche, auf etwas Ewiges, auf etwas Größeres. Versteht ihr, wir denken heute bei größere Werke an Gott, hat mich reich gemacht, übernatürlich mit mir geredet. Wir denken an prophetisches Reden, Heilung, Sprachenrede, also in anderen Sprachen reden. Oder wenn Menschen sich auf den Boden werfen, sagen, boah, hier passiert größeres Wirken des Heiligen Geistes. Jesus definiert Zeichen so, dass sie auf ein innerliches Wunder hinweisen, das Gott tun will. Das ist das größere Werk. Die Zeichen hatten nur insofern Bedeutung, als sie auf das größere Werk hingewiesen haben, auf den Sohn Gottes und sein Erlösungswerk. Merkt ihr, was wir in dieser verrückten Welt auch wieder verrückt haben? Wir wollen das Spektakel. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, wo das deutlich wird. Jesus sagt, in Johannes 8 und Johannes 9, ich bin das Licht der Welt. Was tut er dann? Wir haben es ja gelesen zusammen. Er heilt einen Blindgeborenen. Und das Zeichen demonstriert, wer an ihn glaubt, wird wirklich sehen. Der wird erkennen, das wahre Licht der Welt, den Sohn Gottes. Das ist das größere Werk. In Johannes 11, auch das haben wir gelesen. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Was geschieht daraufhin? Was tut er dann? Er erweckt den Lazarus vom Tod ins Leben. Als ein Zeichen, dass er wirklich Leben geben kann, aber geistliches Leben. Seine Auferweckung war also lediglich ein Zeichen für ein größeres Werk. Was war das größere Werk? Dass er den Menschen ewiges Leben geben wird. und dass er das kann und tun will. Und dass jeder, der an Christus glaubt, zu ewigem unvergänglichen Leben auferstehen wird. Das ist eigentlich das Entscheidende bei dem Zeichen mit Lazarus. Nicht das Zeichen selbst, das war ein Hinweis. Liebe Gemeinde und Freunde, die ihr hier seid, wir sollen also nicht die Zeichen selbst suchen, sondern uns fragen, auf wen oder was zeigt das Zeichen? Wir sollen das Eigentliche suchen, das Größere, was dahinter steht, und das ist Christus. Und was ist das größere Werk, das Jesus meint? Es ist, dass Menschen geistlich wieder leben können. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um Gesundheit, es geht nicht um Reichtum, Wohlstand, sondern um das ewige Werk. In Christus empfängt der Mensch, auch der gläubige Mensch, all das, worauf die Zeichen nur Hinweise waren. Kommt ihr mit? Einen kleinen Exkurs. Leonard Ravenhill hat gesagt, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Er kam in die Welt, um Tote lebendig zu machen. Geistlich Tote lebendig zu machen. Er kam auch nicht, um mich reich zu machen. Er kam, um einen geistlich toten Daniel Krug geistig wieder ins Leben zu führen. Und jetzt kann man fragen, ja, aber führen Zeichen und Wunder nicht zu dem Größeren, nämlich zum Glauben hin? Ist das nicht ein Beleg oder ein starkes Zeichen, dass man glaubt? Wir haben doch sogar in dieser Serie mit dem Schlüsselvers begonnen. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war bestimmt vor 3 Jahren. Was ist der Schlüsselvers? Johannes 20, da steht's doch, sagt man. Viele andere Zeichen hat Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Was behauptet Johannes hier? Hört bitte genau zu, was er hier sagt. Die Zeichen und Wunder seien zu dem Zweck geschehen, dass die Leute, die sie sehen, glauben sollen? Könnt ihr das in eurem Text lesen? Was steht hier genau? Sie sind geschrieben. Sie sind nicht geschehen, damit Leute glauben. Sie waren ein Zeichen, ein Hinweis. Diese Zeichen sind Hier steht nicht, diese Zeichen sind geschehen, damit sie glauben, sondern sie sind geschrieben, damit ihr glaubt, die ihr das heute lest, damit ihr glaubt. Seit wann ist ein Zeichen ein Beleg, wenn ich gar nicht dabei war und es mit meinen Augen gesehen habe? Johannes sagt deutlich, dass die Zeitgenossen Jesu, die Augenzeugen, die diese Zeichen gesehen hatten, nicht glaubten. Ihre Herzen blieben verstockt und wurden durch das, was sie sahen, noch mehr verstockt. Darf ich erinnern, dass Johannes mit seinem Evangelium hier kein Flugblatt geschrieben hat für noch nicht Glaubende, damit Ungläubige durch Wunder zum Glauben kommen. An wen ist das Johannes-Evangelium geschrieben? An die Gemeinde, an Christen. Also indirekt natürlich schon auch an die anderen. Jeder, der heute hier sitzt, hört seine Worte. Aber Johannes und auch kein anderer Evangelist hat jemals an eine Stadtverwaltung geschrieben, einen Rundbrief, einen Flyer irgendwie, wo er damit Leute zum Glauben führen wollte. Gerade das Johannes-Evangelium geht an die Gemeinde. Und das Ziel ist, den Glauben, der da war, zu stärken und denen, die das Evangelium lasen bzw. in der Gemeinde hören, zu helfen, zum Glauben durchzubrechen. Ich habe euch das geschrieben. Also wir wären nicht die ersten Christen, die auch Fragen zum Glauben haben, ob das alles wahr ist, ob wir richtig glauben. Wir kennen die Fragen, die uns alle zurückwerfen, die uns verunsichern. Johannes war ein Ermutiger. Ich habe euch das geschrieben, damit ihr glaubt. Und in seinem ersten Johannesbrief macht er genauso weiter. Wir sind Augenzeugen, wir haben gesehen, wir haben betastet, wir haben gehört und wir schreiben euch dies, damit ihr sicher seid, dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir brauchen das. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren und nicht ablenken lassen von allem drumherum. Und tatsächlich, wie viele haben durch das Lesen des Johannesevangeliums, durch das Lesen der Berichte, in denen von Jesus von Nazareth die Rede ist, haben Gott erkannt. Hier hören wir die Stimme Gottes. Und es ist gut, wenn wir uns nicht ablenken lassen davon. Sondern uns bemühen, uns zu konzentrieren und nicht andere spirituelle Wege suchen. Der geschriebene Bericht von den Worten und Werken Jesu soll und hat Glauben geweckt und Glauben gestärkt. Das sind Worte Gottes. Gott handelt und redet durch sein Wort. Das ist das Mittel, das Gott heute verordnet hat und noch immer verwendet, um im Herzen des Menschen in einem für Gott toten Herzen Glauben zu wecken. Wunder haben das nicht getan. Das haben wir gelesen, oder? Im Johannesevangelium. Das müssten wir wissen. Sein Wort hat aber die Macht, dieses Wunder zu wirken, in einem toten Herzen Leben und Glauben zu wecken. Sein Wort tut das. Nichts, was wir mit unserem natürlichen Sinn wahrnehmen, kann Glauben wecken. Keine Brotvermehrung. Keine physische Totenauferweckung. Paulus schreibt, demnach kommt der Glaube aus dem Sehen von Zeichen. Aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt aus, deswegen konzentrieren wir uns heute auf das Wort und nächsten Sonntag wieder. Und jeden Sonntag tun wir das. Und in jedem Hauskreis. Was haben wir in Johannes 6, Vers 30 gelesen? Da sagen sie, tu ein Zeichen, damit wir sehen und glauben, sagen die Leute. Er hat gerade eins getan. Wir wollen noch eins sehen. Wir wollen sehen mit unseren physischen Augen. Paulus sagt, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das ist ein inneres Wunder, ein Werk Gottes, was Gott in dem Menschen tut. Und darum geht's. So, das war der kleine Exkurs als Grundlage. Und jetzt schauen wir uns nur noch mal kurz die Verse an, die wir zusammen betrachtet haben, gelesen haben vorhin. Was wird hier deutlich? Als zweiter Gedanke, Gott nimmt durch sein Volk Einfluss auf die Welt. Darüber redet Jesus hier, das denke ich. Und ihr prüft das ja. Es war seine souveräne Entscheidung, mit jemandem wie mir Reich Gottes zu bauen. Es war seine souveräne Entscheidung, mit euch sein Reich zu bauen. Ich verstehe es nicht. Es war seine Entscheidung. Deswegen stehe ich hier. Deswegen sitzt du hier in der Gemeinde. Warum ist das wichtig? Das Erste, Jesus sagt es selbst, weil Jesus zum Vater gegangen ist. Und Gott nimmt jetzt durch seine Leute, damals durch die Apostel und heute durch seine Gemeinde, Einfluss auf diese Welt. Jesus sagt, ihr werdet die gleichen Werke tun und werdet größere Werke tun. Das ist eine Folge davon, dass Jesus zurück zum Vater ging. Das mal zuallererst. Das sind Werke, die durch die Kraft des Heiligen Geistes getan werden. Darüber wird Jesus ab jetzt sehr deutlich mit seinen Jüngern reden, über den Heiligen Geist. Kommen wir alle noch drauf zu, wenn wir das jetzt lesen im Text. Und er versichert ihnen, dass durch sie Gott weiter Einfluss nehmen wird auf diese Welt und seine Ziele durch sie erreicht. Ihr werdet größere Werke tun. Könnt ihr euch den Gesichtsausdruck der Jünger vorstellen? Als er das gesagt hat? Was? Wir? Du weg? Wir? Was? Ja, setzt euch mal zusammen in den Obersaal rein, wenn solche Worte fallen. Für uns ist viel mehr klar, aber für die Jünger nicht. Ich denke, wir sehen hier angedeutet, weil Gott die ganze Welt im Blick hat. Das meint erstmal das Wort größer. Vielleicht meint ihr, ich gebe zu, jetzt spekuliere ich ein bisschen rum. Aber vielleicht meint Jesus mit größeren Werken auch die Verbreitung des Evangeliums in dem Ausmaß, was die Apostel tun werden. Jesus war an einem Ort in Israel. Seine Jünger würden aber auch in der Weise ein größeres Werk tun, weil sie dieses Evangelium wohin tragen werden? In alle Welt. In alle Welt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Das wird er noch erklären. Das heißt, die Apostel waren die Ersten, die das taten. Er sagt ihnen zuallererst, wir nehmen ja gleich so das für uns. Zunächst sagt er den Aposteln, ihr geht jetzt in alle Welt. Warum war das eine wichtige Information für sie? Weil er ihnen Matthäus 10 sagt, ihr geht nur zu den verlorenen Schafen Israels. Und am Ende sagt er so, jetzt geht ihr in alle Welt. Das ist das Evangelium für alle. Und er bereitet sie hier darauf vor. Ihr werdet größere Werke tun. Ihr werdet in alle Welt gehen. Das ist ein großes Vorhaben. Das ist ein großes Werk, oder? Also nochmal, wenn ihr euch in die damalige Lage versetzt. Für uns, oh, Gemeinde weltweit. Ja, wie ist denn das entstanden? Durch so 11 Hanseln, die da übrig geblieben sind, die Fehler hatten ohne Ende, sagt, ihr werdet größere Werke tun. Am Pfingsttag allein tat Petrus bereits ein größeres Werk, wenn ihr so wollt, als Jesus während seines irdischen Dienstes im Blick auf das Ausmaß. Wie viele sind zum Glauben gekommen bei einer Veranstaltung? 3000. 3000. Das war mehr als zu Zeiten von Jesus. Da wurden 3000 geistlich auferweckt innerhalb eines Tages und einer Stunde. Das war ein großes Werk. Oder vielleicht bezieht sich Größe auch auf die sich verändernden Möglichkeiten in der Gemeindegeschichte. Wir haben jetzt über 2000 Jahre Gemeindegeschichte. Größe auch in der Art und Weise. Also wenn wir es auf uns etwas übertragen können heute, dann können wir sagen, wir haben doch heute weitere Möglichkeiten. Oder? Also wenn ihr allein, letzten hatten wir Missionssonntag, wenn ihr seht, wie Liebe und Reis entstanden, über Facebook, ganz solche Kontakte, was wir heute alles einsetzen können als Gemeinde. Ein größeres Werk, das bis heute im Gang ist durch die Gemeinde. Also die Zeichen, die Wunder Jesu waren wichtig zu Beginn des neuen Bundes, damit vor allem die Juden verstanden haben, dass diese Botschaft jetzt, was eigentlich zuerst an sie gerichtet war, jetzt eine Botschaft wird für die ganze Welt. Sie hatten echt Probleme. Fragt mal Petrus. Der konnte das nicht glauben, dass er jetzt zu Heiden gehen soll. Also in diesem Sinn, denke ich, tun auch wir größere Werke. Auch wir erleben, dass Menschen geistig neu und gerettet werden. Jesus sagt, ich werde zurück zum Vater gehen, aber ihr werdet einen Gott, der nicht mehr zu sehen ist, weil ich zum Vater gehen werde, eine Welt deutlich machen durch eure Werke. So wie ich das getan habe, als ich bei euch war. So sagt Jesus. Und größere Werke, wenn wir das jetzt mal so im Kontext sehen, weil ohne diese größeren Werke niemand gerettet wird. Um mich zu retten, braucht es ein großes Werk. Ich bin Gott so dankbar. Ich kriege immer mehr eine Ahnung, wo ich gelandet wäre, wenn er in meinem Leben nicht eingegriffen hätte. Als die Apostel und nach ihnen dann die Christen aller Jahrhunderte das Evangelium verkündigten, wurden geistlich Blinde sehend, geistlich Tote zum Leben erweckt. Ich möchte das jetzt nicht lesen, aber Epheser 2 ist genau die Geschichte. Ihr wart einst alle in der Finsternis. Alle. Und nur durch seine Gnade hat er euch in sein Licht geholt, in das Reich seines Sohnes versetzt. Einige davon sitzen hier, wir haben Geschichten gehört, wie das passiert ist. Sehr unterschiedlich, aber im Prinzip genau das ist passiert. Das sind die größeren Werke, die die Apostel taten und die nach ihnen durch die Gemeinde weitergingen. Das muss unser Fokus sein. Die Werke führen zu einem Ziel hin, der Verkündigung des Evangeliums. Dass Gott das große Werk tun kann in den Menschen. Dem Weitergeben von Gottes Wort und dadurch weckt Gott weltweit Glauben. Glaube kommt aus dem Wort Gottes durch die Verkündigung. Schaut, was wir in der Schrift erkennen, ist, dass sich bereits in der Zeit des Neuen Testaments die Gewichtung immer mehr verlagert hat. Ich möchte das kurz skizzieren. Nämlich weg von Zeichen hin zur eigentlichen Substanz, weg vom Vorübergehenden, also Zeichen, Brot, oh, bin satt geworden, nochmal, nee, weg vom Vorübergehenden hin zu dem, was bleibt. Übergang vom Zeichen zum Wort. Das könnt ihr in der Schrift schon feststellen, wenn ihr aufmerksam lest. Kontext, Kontext, Kontext. Das heißt, die größeren Werke geschehen durch das Wort Gottes. Ich möchte euch an einer Textstelle das deutlich machen, dass in der Schrift Schwerpunkte gesetzt werden. Aus zum Beispiel nur eine Stelle Hebräer, Hebräer 2. Da schreibt der Schreiber, sie, und er meint damit die Botschaft der Rettung, das Evangelium ist, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch was? Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten, Austeilung des Heiligen Geistes, nach seinem Willen, nicht nach dem Glauben der Apostel. Nach seinem Willen hat er diese Botschaft am Anfang sehr, sehr deutlich bestätigt. Auch durch Zeichen. Die neu eingeführte Botschaft der Errettung durch Christus wurde tatsächlich durch die genannten Zeichen bekräftigt. Eine Botschaft zuerst für die Juden, wurde eine Botschaft für die Welt, bestätigt durch Wunder. Da war was Neues hier eingebrochen in diese Welt. Und diese Verbreitung sehen wir in einem Geschichtsbuch der Bibel. Welchem? Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte macht uns deutlich, wie Gott durch Zeichen und Wunder diese Botschaft an die Welt bestätigt hat, indem er die Apostel befähigte, auch außergewöhnliche Dinge zu tun. Die Apostel. Paulus sagt dasselbe in einem Brief, in 2. Korinther sagt er, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Der Korintherbrief war ein ganz, ganz früher Brief. Eigentlich einer der ersten Briefe, die Paulus mitgeschrieben hat. Zeichen waren auch damals schon nicht alltäglich, sonst hätten sie keine Bedeutung mehr gehabt für die Bestätigung einer Botschaft. Und in der Apostelgeschichte können wir das lesen, wie am Anfang Zeichen und Wunder immer gehäuft auftraten. Wenn ihr das mal lest, werdet ihr das sehen. Aber, seid ihr noch bei mir, ist wichtig jetzt, Apostelgeschichte. Aber, und das könnt ihr in der Apostelgeschichte auch erkennen, im Laufe dieser 28 Kapitel werden diese Wunder immer weniger. Ihr lest am Ende gar nichts mehr davon. Also sie kommen gar nicht mehr in der Weise vor. Und im 1. Korintherbrief, einem der ersten Briefe, redet Paulus noch von Zeichen und Wundern als Gaben. Aber in späteren Briefen tut er das nicht mehr. Ist die Frage legitim, warum? Und dann ist noch von Bedeutung, dass, wovon Paulus in seinem letzten Brief spricht, wisst ihr, an wen er war? An Timotheus. Das war eigentlich der letzte Brief von Paulus. Und dort redet er vor allem, was ein Mitarbeiter des Herrn wissen muss und vor allem, was er braucht, um Gott und den Menschen dienen zu können. Und er schreibt von der Ausrüstung eines Jüngers für seinen Weg, für seinen Dienst. Davon schreibt Paulus in 1. und 2. Timotheus. Wovon ist da keine Rede mehr? Von Zeichen und Wundern. Überhaupt nicht mehr erwähnt. Und du brauchst die Gabe des hier und da und dann Spektakel. Gar nichts. Aber Paulus verwendet 10-mal die Wörter. Welche? Lehren, Lehre, Unterweise. Und wieder kommt er auf die Bedeutung des Wortes zu sprechen. Von Zeichen und Wundern ist nicht mehr die Rede. Und dann sagt er in 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, der abgeschlossene Kanon der Bibel und der in uns wohnende Geist Gottes geben uns die notwendige und vollständige Ausrüstung zu jedem guten Werk. Wir haben alles, was wir brauchen. Und deshalb sollen wir die Erfahrung der Apostel. Wo haben wir die Erfahrung der Apostel beschrieben bekommen? In der Apostelgeschichte. Die sollen wir nicht lehren, sondern wir sollen die Lehre der Apostel erfahren. Wo haben wir die? In den Briefen. Es ist alles gesagt und Gott hat es bestätigt am Anfang der Zeit, sein neuer Bund. Um das nochmal zu belegen, möchte ich euch einen, der ein bisschen näher dran war als wir heute, Augustinus. Wisst ihr, was der beobachtet hat und gesagt hat? Ich möchte es euch hier zitieren. In den früheren Zeiten kam der Heilige Geist auf die, die geglaubt haben und sie sprachen mit anderen Zungen, also in anderen Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Diese Zeichen waren für diese Zeit. Das war ein notwendiges Zeichen des Heiligen Geistes, um zu zeigen, dass das Evangelium Gottes in die ganze Welt an alle Menschen gehen soll. Dies war ein Zeichen und hat heute aufgehört. Gehen wir ein paar Jahrhunderte später. George Whitefield sagt das ähnlich. Der lebt im 18. Jahrhundert und er sagt, welche Notwendigkeit besteht für Wunder wie Heilung von kranken Leibern und die Wiederherstellung Blinder, wenn wir jeden Tag sehen, wie durch die Kraft des Wortes Gottes die weit größeren Wunder geschehen? Werden denn nicht jetzt die geistlichen Blinden sehend? Werden nicht die geistlich Toten auferweckt und die aussätzigen Seelen gereinigt? Und wird nicht das Evangelium den Armen verkündigt? Wenn wir doch die Substanz dessen besitzen, die einzuführen, solche Wunder nur gegeben wurden, warum sollten wir Gott versuchen, indem wir weitere Zeichen fordern? Ihr dürft mich nicht falsch verstehen, Gott tut heute Wunder. Das ist nicht die Frage heute für uns, okay? Wir versuchen zu klären, was mit Werken gemeint, was sollten wir erwarten? Gott ist souverän, er tut Wunder, er heilt. Das ist doch nie die Frage bei uns. Aber nicht, um Spektakel zu veranstalten, sondern um seine Ziele zu erreichen, dass das innere Wunder geschieht. Und jetzt möchte ich mit euch, gebe noch 5 Minuten, zurück in diesen Obersaal zu den Jüngern. Da müssen wir noch mal kurz hingucken. Der Auslöser für diese Aussage von Jesus war die Bitte des Philippus: Zeige uns den Vater. Und das, was Jesus dann sagt, erklärt den Jüngern, dass sie gerade den Vater sehen. Durch was? Durch die Werke, die der Sohn tut. Die Werke zeigen den Aposteln, dass Jesus vom Vater kommt und in seinem Namen wirkt. Und Jesus geht dann über diese ursprüngliche Bitte von Philippus hinaus. Er sagt, die Werke des Vaters führen weiter zu euren Werken. Durch eure Werke wird Gott auch weiter in der Welt gesehen. Und die Apostel haben nach der Himmelfahrt Jesu seinen Dienst fortgesetzt. Und ihre übernatürlichen Wunder und Fähigkeiten dauerten so lange, wie Gott es gefallen hat. Und dann hörten sie auf, so wie einige beschrieben haben. Aber die Gewichtung lag immer auf dem Wort Gottes. Und bis heute geschehen durch diese Werke der inneren Wunder, durch sein Wort, dass Menschen neu werden. Bis heute. Und dann sagt Jesus, wie das geschehen kann. Da möchte ich uns als Gemeinde das als Ermutigung nochmal neu reingeben. Wie kann das geschehen, dass diese größeren Werke wirklich geschehen? Jesus sagt, durch Gebet. Und um was irgend ihr bitten werdet, der Kontext ist jetzt klar, um was es geht. Um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und da schließt sich der Kreis. Im Gebet nimmt das Volk Gottes Anteil an diesem größeren Werk. Schaut, wir nehmen durch Gebet Anteil an Gottes Plan. Nicht ich, sondern unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Damit fängt alles an. Losgelöst von mir. Jesus lehrt das hier auch. Wer dieses Evangelium liest, der versteht, dass es nicht um uns und das Upgrade unseres Lebens geht, unseres physischen Lebens hier. Gott ist nicht in dieser Weise unser größter Förderer, wie Joel Osteen meint, der uns überschütten will mit Gesundheit, mit Reichtum, den es frustriert, dass er uns nicht mit noch mehr überschütten kann. Im Evangelium geht es um viel mehr. Jesus kam, so wie er es hier sagt, um uns wieder mit dem Vater zusammenzubringen. Es geht im Evangelium darum, dass wir wieder bei dem Vater wohnen, nach Hause kommen. Und was ging es Jesus dann, wenn er hier zum Beten ermutigt? Um was soll es den Aposteln gehen, wenn sie beten? Um die Verherrlichung Gottes. Gebetserhörung, wenn wir das erleben, bewirkt die Verherrlichung Gottes. Ich muss eben noch kurz auf dem Klo und dachte, Mensch, das ist ja eigentlich, wir erleben das so oft, wir beten Gott, kannst du hier dein Werk weiterführen in dieser Gemeinde? Wir erleben das permanent, uns ist nur nicht bewusst. Wir haben darum gebetet, dass Jonathan kommen kann. Wir haben darum gebetet, dass wir finanziell das hier schaffen. Es ist immer wieder eingegangen, was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun. Er hat es getan, oder? Also es geht um ihn, um das, was Jesus begonnen hat, was er seinen Jüngern gelehrt hat, worin sie seine Nachfolger sind. Die Werke des Sohnes hatten das Ziel, den Vater der Welt zu offenbaren, nicht Spektakel zu veranstalten. Wir haben da irgendwas verrückt. Und so sollen die Apostel und jetzt wir als Gemeinde Licht in der Welt sein. Und wenn sie beten, es ihnen um dieses übergeordnete Ziel geht, dann wird Jesus handeln. Warum wird er handeln? Damit der Vater verherrlicht werde. Könnte das auch ein Grund sein, warum wir mit einem souverän handelnden Gott reden sollen, damit uns das immer bewusster wird? Gott will seinen Namen verherrlichen und wir bitten ihn, das zu tun, was er will. Wir klinken uns damit ein. Verrückte Gemeindewelt, in der einige sagen, bitte Gott und dein Wohlstand wird wachsen, du wirst geheilt. Das ist eine Irrlehre. Ihr findet diese Art Bücher in den Regalen in christlichen Buchladen. Geht mal in den Alpha-Buchladen rein. Ihr werdet die Bücher finden. Deswegen sage ich euch das auch mit Namen. Es geht darum, dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Und ein letztes, bei Gebeten, die Gottes Ziele im Blick haben, können wir sicher sein, dass Jesus handelt. in seinem Namen zu beten, heißt, dass ihre Gebete, die Gebete der Jünger und Nachfolger, so sein sollten, als ob der Herr sie selbst gebetet hätte. Jetzt gucken wir in die Schrift, wie hat Jesus gebetet, was war ihm wichtig? Der Sohn selbst war vom Vater stets erhört worden, weil es dem Sohn um die Ehre des Vaters ging. Und entsprechend sagt er seinen Jüngern, dass nach seiner Himmelfahrt ihre Gebete erhört werden. Der Sohn wird weiterhin handeln für das, was er hier begonnen hat. Der Sohn sucht die Ehre des Vaters und seine Jünger wollen dasselbe. Wollen wir dasselbe als Gemeinde? Wir führen oft Kleinkriege mit unseren Positionen und das tut man nicht, das macht man nicht. Um was geht's denn hier? Viel größere Dinge. Und das war damals was ganz Neues. Jesus wird sagen, ihr habt das noch nie gemacht, in meinem Namen gebetet, aber jetzt werdet ihr es tun. Und ich werde es erfüllen. Ich werde euch darin stärken. Schaut, das Bitten im Namen Jesu ist weit mehr als nur diese Erwähnung im Namen Jesu, Amen. Und dann läuft das schon. Es ist ein Gebet mit dem Ziel, das Werk und die Anliegen Jesu zu vollbringen, dass das Reich Gottes kommt, dass der Vater verherrlicht wird. In Jesu Namen, Amen. Jesus, wir wollen das, was du willst. Ich weiß nicht, haben wir das ein bisschen verstanden? Diese Aussage hier von Jesus ist keine Garantie dafür, dass Gott alles tut, was wir von ihm erbitten, wenn wir in unserem Gebet nur das hinten dranhängen, in deinem Namen, Jesus, Amen. Das ist nicht gemeint. Kontext, Kontext, Kontext. Im Namen Jesu beten heißt, sich mit den Absichten des Messias zu identifizieren, sie zu kennen, dass das auch unser Wille ist. Ich lese es nicht mehr, aber 1. Johannes 5, Vers 14 macht das nochmal deutlich. Wenn wir in seinem Namen bitten, wird er handeln. Ich weiß, auch wenn wir uns selbst gerne zum Mittelpunkt setzen, nochmal die Frage, warum erhört Gott Gebete? Der letzte Teil unseres Verses heute gibt eine Antwort. Er hört Gebete um seiner selbst willen. Und er weiß auch, was gut für sein Reich ist. Und er weiß, was gut für dich ist. Und er hat versprochen, dich ans Ziel zu bringen. Also es ist gut, dass wir seine Größe erkennen. Und wer dieses Prinzip verstanden hat, könnte vielleicht mit frischem und gestärktem Vertrauen noch ins Gebet gehen, auch wenn wir uns hier als Gemeinde treffen. Ich möchte abschließen und euch das nochmal sagen. Nochmal, was ist das größere Werk? Dass das, was Jesus begonnen hat, in der ganzen Welt bekannt wird. Dass Gott geistliches Leben schenkt, weltweit, in allen Nationen. Wie eine verrückte Welt, eine von Gott weggerückte Welt, wieder mit diesem Gott in Ordnung kommt. Das ist das große Thema in der Schrift. Diesen Auftrag gibt Jesus an seine Jünger weiter. Darum geht es im Evangelium. Darüber redet Jesus hier, um sie vorzubereiten für die Zeit, wenn er weg ist. Jesus, ich danke dir für diesen Einblick, den du gibst uns intern in das, was du deine Jünger damals gelehrt hast, die bestimmt voll überrascht waren von all dem Neuen, was für uns so selbstverständlich ist. Aber du hast dein Wort gehalten, du hast sie gestärkt, du hast sie geführt und sie haben sich eingeklinkt in das, was dir wichtig war, was du begonnen hast. Hilf, dass wir eine Gemeinde sind, die es genau so macht. Dass wir uns nicht an Nebenschauplätzen aufhalten, in Form- und Stilfragen, die uns nur aufhalten und Kraft kosten. Dass wir uns fokussieren, das Werk zu tun, das du begonnen hast, damit die Welt und das Bruchsal den Vater sieht. Darum wollen wir dich bitten, dass du dieses Gebet erhörst, weil wir glauben, dass es dein Anliegen ist. Und bitten dich, dass du uns dafür einsetzt. Amen.